Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Spezialsendung «Erinnern an Holocaust». Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich Berndeutsch rede, die Sendung ist eine Zusammenarbeit von AB Info und von Subkutan. Sie dauert auch so lange wie die beiden Sendungen zusammen, nämlich eine Stunde. Morgen eröffnet im Kornhausforum zu Bern die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors» ihre Tore. Die Ausstellung lässt die letzten Schweizer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vom Holocaust und ihre Nachkommen zu Wort kommen. Auch hier auf RAB übergeben wir in unserer Spezialsendung einem Schweizer Zeitzeug das Wort.
Ich sehe Holocaust in einem breiteren Zusammenhang. Das heißt, es geht nicht nur um das, was ich erlebt habe. Es geht um die industrielle Tötung. Es geht um den Ausmaß.
Sagt der Ivan Levkovic, einer, der das unendliche Grauen vom Holocaust hat überlebt. Später in der Sendung reden wir mit dem Mann, der das Konzentrationslager Bergen-Belsen und das Vernichtungslager Ravensbrück als kleiner Gil durchlitten und überlebt hat. Mein Name ist Monika Hofmann und ich begrüsse euch zur Spezialsendung «Erinnern an Holocaust» hier auf Radio Rabe.
Subkutan.
Vor 70 Jahren sind die letzten Konzentrationslager vom Zweiten Weltkrieg aufgelöst worden. Rund 6 Millionen Menschen sind unter der Gewalt der Nationalsozialisten umgekommen. Der Grossteil dieser Menschen waren Jüdinnen und Juden. Aber auch Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen und politische Oppositionelle, meistens Linke, sind umgebracht worden. Bis heute ist es eines der grössten Verbrechen an den Menschen. In der Schweiz leben nur noch wenige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die das Grauen selber erfahren haben. Den Schweizer Holocaust-Überlebenden widmet sich die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors», die morgen im Kornhausforum startet. Dort erzählen sie nochmal von dem, was sie erlebt haben. Die Ausstellung ins Leben gerufen hat die Kameral-Stiftung. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass die Erinnerungen an Holocaust, an die Massenvernichtung, nie vergessen wird. Ihnen geht es darum, ins Bewusstsein zu rufen,
dass wir jetzt im Moment an einem ganz sensiblen Moment ist von der Weltgeschichte, eigentlich, wo die letzten Überlebenden noch da sind und uns noch erzählen können, was sie mit eigenen Augen gesehen haben.
Sagt Anita Winter, Präsidentin und Gründerin der Kameral-Stiftung. Der Holocaust ist über 70 Jahre her. Gleich wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Die Erinnerung an sie und das immense Verbrechen soll aber weitergetragen werden und auch für spätere Generationen erhalten bleiben. Die Ausstellung ist ein Versuch, die Erinnerungen festzuhalten.
Ich denke, es ist eine menschliche Verantwortung, dass wir zulassen und auch das weitertragen, was den Überlebenden wirklich so wichtig ist, dass man einfach nie vergisst. Und es sagen auch viele, sie möchten, dass man das weiss. Und dass sie auch die Kraft aufbringen, darüber reden, ist, weil sie sagen, ich mache das stellvertretend für die 6 Millionen, die jetzt nicht mehr reden können.
6 Millionen Menschen haben ihre Lebensgeschichte mit in den Tod genommen. Darum ist es so wichtig, denen zuzuhören, die jetzt noch davon erzählen können.
Die Überlebenden sagen eigentlich die meisten das Gleiche. Sie sagen, es ist heute wie 1930. Genau so hat es angefangen. Ganz, ganz langsam. Man hat hier eine antisemitische Äußerung. Oder dort hat sich jemand etwas getraut zu sagen. Es ist immer mehr und mehr geworden. Und niemand hat gedacht, dass es zu so einem Ausmaß kann kommen. Und sie sagen halt alle, was einmal möglich ist, kann sich wiederholen.
Und dass sich so ein beispielloses Verbrechen an den Menschen eben nicht wiederholt, für das tragen wir eine Verantwortung. Zu dieser Verantwortung gehört, dass man sich immer wieder vor Augen führt, wie es zu so einer Katastrophe hätte kommen können. So Anita Winter von der Kameral-Stiftung, die die Ausstellung im Kornhausforum initiiert hat. In der Ausstellung kommen die letzten Schweizer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vom Holocaust zu Wort. Sie startet morgen und geht bis Ende November. Die Ausstellung hilft mit, eine kollektive Erinnerung zu fördern. Wie, dass sich eine kollektive Erinnerung vom Individuellen unterscheidet, erfahrt ihr nach der Musik. Ihr hört die Spezialsendung vom Rabe Info auf Subkutan zum Thema «Erinnern an Holocaust». Denkmal erstellen, Erinnerungstage einführen oder auch Ausstellungen organisieren. Das sind alles Möglichkeiten, für dass man zusammen die Geschehnisse nicht vergessen lässt. Wie dass man kollektive Erinnerung schaffen kann, wollen wir von Historikerin Christina Späti wissen. Das Gespräch führt Zita Bauer.
Christina Späti, wieso ist es so wichtig, sich an den Holocaust zu erinnern?
Ja, der Holocaust ist natürlich eines der schlimmsten. Die einen sagen eines der schlimmsten, die anderen sagen das allerschlimmste Ereignis vom 20. Jahrhundert in Bezug auf Verbrechen gegen die Menschheit und auch die Menschlichkeit. Und darum ist es für sehr viele Leute ein Anliegen, dass man sich an das erinnert, eben auch mit dem Ziel, um so etwas in Zukunft zu vermeiden. Also wenn es irgendwie dann wieder Anzeichen gibt, dass es wieder Ausgrenzung gibt, Diskriminierung und so weiter, dann kann man sich auf den Holocaust berufen, um eben in der Gegenwart dann auf solche Missstände und auch auf Gefahren von solchen Missständen aufmerksam machen. Also so Gedächtnis ist in der Regel schon. Natürlich erinnert man an etwas, was in der Vergangenheit war. Aber es geht sehr stark auch darum, dass man eigentlich etwas über die Gegenwart aussagt. Und Hinweise will geben auf, in Bezug auf die Gegenwart, was soll sein und was vor allem nicht soll sein.
Der Holocaust darf also nicht vergessen werden. Wie kann aber gesamtgesellschaftlich an etwas erinnert werden, das vielleicht der Einzelne gar nicht erlebt hat?
Also man geht davon aus, dass eigentlich ein einzelnes Individuum nicht fähig ist zur Erinnerung, sondern erst durch Kommunikation mit anderen, die es gleich erlebt haben, entsteht daraus eigentlich ein kollektives Gedächtnis, weil die einzelnen Erinnerungen eben teilweise hat man Sachen vergessen, teilweise hat man Sachen aber auch vielleicht nicht erlebt, aber der andere hat es vielleicht erlebt. Und so zusammen, quasi aus verschiedenen individuellen Erinnerungen zusammen, entsteht ein kollektives Gedächtnis.
Man redet also im Zusammenhang mit Erinnerung von einem kollektiven Gedächtnis. Was für eine Rolle haben die Zeitzeugen für das kollektive Gedächtnis gespielt?
Die Zeitzeugengeneration hat natürlich eine wichtige Rolle gespielt, eben weil sie Zeitzeugen sind und die verschwinden jetzt langsam und somit ändert sich notgedrungen natürlich das Gedächtnis. Oder eben die quasi Erinnerung vom Einzelnen gibt es dann nicht mehr, also nicht mehr so konkret, sondern halt nur noch quasi indirekt eben durch das, was sie uns hinterlassen haben, durch Schriften, durch Kunstwerke, durch vielleicht Interviews, die es gegeben haben als Zeitzeugen.
Aus verschiedenen individuellen Erinnerungen entsteht also ein kollektives Gedächtnis. Was beinhaltet das? Also an was erinnert man sich denn?
Also am Anfang waren es nicht etwa die Juden und die Jüdinnen, die wir jetzt als die speziellen Opfer vom Holocaust angeschaut haben, sondern eigentlich eher die politischen Gefangenen, also die Sozialdemokraten, Kommunisten, auch Mitglieder von der Résistance beispielsweise, die auch in Konzentrationslager gelandet sind, oder? Und dann später sind die Juden dazugekommen, und noch viel später sind die Roma und Sinti und noch später die Homosexuellen dazugekommen. Also von dem her kann man auch sagen, ja, je mehr dass man die verschiedenen Opfergruppen einbezieht in die Erinnerung, desto besser, weil es eigentlich ja wirklich ein ganzheitliches Bild sollte abgeben, oder? Und nicht irgendwie eine Hierarchisierung der Opfer oder ja, die einen sind jetzt die richtigen Opfer und die anderen vergisst man lieber. Natürlich, wie es dann auch in der jeweiligen Gesellschaft vielleicht auch immer noch ein Problem gibt mit, was weiß ich, Homosexualität oder so.
An was, dass man sich erinnert, ist also zeit- und auch ortsabhängig. Wie sieht es denn bezüglich Schweizer Holocaust-Opfer aus?
Dass es auch Schweizer Opfer vom Nationalsozialismus gibt, das ist noch gar nicht so gut erforscht. Es werden jetzt einige Forschungen werden gemacht zur Zeit. Man weiss darum nicht so genau, wie viel das es gibt. Wenn man alle zusammen nimmt, und es geht jetzt natürlich da nicht nur um Leute, die im KZ waren, sondern auch andere, die irgendwie sonst irgendwie mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten und vielleicht einfach irgendwo anders eingesperrt worden sind. Oder einfach wenn man die quasi alle zusammen nimmt, die Opfer von der nationalsozialistischen Verfolgung, die dann zumal einen Schweizer Pass hatten, dann gibt es wahrscheinlich mehrere hundert Leute bis tausend Leute, die so etwas erlebt haben. Und ich glaube, das ist schon auch noch wichtig in der Schweiz. Natürlich ist es ein bisschen, ja, bei den, also Opfer ist Opfer, und ob es ein Schweizer ist oder nicht Schweizer, kann man sagen, ist auch ein bisschen egal, oder? Aber es ist gleich, glaube ich, auch wichtig, um zu sehen, dass es auch in der Schweiz die Opfer gegeben hat, wie die haben zum Teil, und das kommt ja zum Teil in diesen Porträts dann auch raus, die haben ja zum Teil dann jahrelang sich nicht getraut, über das zu reden, was sie erlebt haben. Zum Teil, wie wir ihnen auch gesagt haben, ja, vergiss es jetzt, musst nicht mehr daran denken, das interessiert es jetzt nicht mehr. Und andererseits auch, wie sie Angst haben, zum Beispiel vor Antisemitismus oder vor Ablehnung, dann, wenn sie sich zum Beispiel als Jude oder Jüdin outet.
So die Professorin von der Universität Freiburg, Christina Späti, im Gespräch mit der Zita Bauer. Wie schwierig dass es kann sein, überhaupt über das Erlebte zu erzählen, hören wir nach der Musik. Ihr hört Radio Rabe heute mit einer Spezialsendung zum Thema «Erinnern an Holocaust». Über 70 Jahre ist es her, wo alliierte Truppen die Konzentrationslager aus der Kontrolle der Nationalsozialisten befreit haben. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Über die Gräueltaten der Nazis sind Bücher geschrieben, Filme gedreht und ist viel geredet worden. Auch die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors», die ab morgen im Kornhausforum zu sehen ist, erinnert an die Zeit. Es ist eine Ausstellung, wo die letzten Schweizer Holocaust-Überlebenden zu Wort kommen. Wie schwierig, dass es gerade für Schweizer Holocaust-Überlebende ist, über das Erlebte zu erzählen, das haben wir von der Kameralstiftung wissen. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass wir nie vergessen, was die Menschen haben müssen erleben. Anita Winter, Präsidentin dieser Stiftung, erzählt, wie schwierig dass es für Holocaust-Überlebende ist, auch nach all diesen Jahren über die Erlebnisse zu reden.
Viele Überlebende haben nicht geredet und haben geschwiegen über Jahre, Jahrzehnte. Aus verschiedenen Gründen. Weil sie zuerst gedacht haben, einmal, ja, ich kann das gar nicht glauben. Dass sie sich auch geniert haben. Oder dann auch vielleicht nicht aufs Verständnis gestossen sind. Also meine Mutter hat damals erzählt, als sie in die Schweiz gekommen ist, hat sie dann am Anfang vielleicht schon mal etwas erzählen und dann nachher haben dann die Schweizer ihr gesagt, wir haben es auch schwer gehabt, unsere Butter war rationiert gewesen, oder wir haben kein Fleisch gehabt. Und dann haben wir einfach nie mehr geredet. Weil sie gesagt hat, ja, man versteht mich nicht.
Die meisten Holocaust-Überlebenden, die heute in der Schweiz sind, sind wie die Eltern von Anita Winter nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz gekommen. Was die Opfer des Nationalsozialismus haben müssen erleben, über das hat man in der Schweiz und auch in anderen Ländern lang geschwiegen. Man hat den Krieg hinter sich lassen.
Viele sind halt auch so beschäftigt gewesen, nach dem Krieg mit dem Aufbau, mit dem Überleben, mit der neuen Existenz aufbauen, dass sie das wirklich einfach verdrängt haben und nicht über die inneren Verletzungen geredet haben, über ihre Traumata und das sehr stark verdrängt haben.
Heute weiss man viel von dem, was damals in den Konzentrationslagern passiert ist. Die Bevölkerung ist aufgeklärt. Über den Holocaust zu reden, ist aber heute noch für viele Überlebende schwierig.
Zeitzeugen sagen mir eigentlich immer das Gleiche. Es ist für sie wieder wie ein Erleben. Es ist wie ein Knopfdruck. Das Erzählen, das versetzt sie ja wieder zurück in die Momente. Und darum strengt sie es auch so an. Und ich finde, wir können nicht genug dankbar sein für jeden Zeitzeugen, der die Kraft aufbringt, uns zu erzählen, den nächsten Generationen von dem Unfassbaren.
Denn auch wenn es Bücher, Filme oder Museen gibt, die über den Holocaust berichten, ist es immer wieder schwer vorstellbar, dass Menschen zu so etwas fähig sind. Damit ein Genozid nie mehr passieren kann, ist es wichtig, dass wir die Erinnerung aufrecht behalten, sagt Anita Winter. Sie setzt sich mit ihrer Stiftung dafür ein, dass der Holocaust nie vergessen geht und die Diskussion darüber nicht verstummt.
Die Überlebenden erzählen von ihren Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg, wo es kaum Wörter gibt, die das ausdrücken können, was sie gesehen haben, die Sprache versagt. Und dass wir das eigentlich noch aufnehmen, bewahren, konservieren für zukünftige Generationen, das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig und am Herzen. Es soll einfach nie vergessen gehen. Nie.
Sagt Anita Winter, Präsidentin der Kameralstiftung im Beitrag von Martina Waldis. Die Kameralstiftung kümmert sich auch um Holocaust-Überlebende, die von Armut betroffen sind. Unsere Redaktorin, Martina Waldis, hat sich mit Anita Winter auch noch über die Armutsbetroffenheit unterhalten. Diesen Beitrag findet ihr online auf rabe.ch/subkutan.
Rabe Info. Talk.
Noch immer sind sie bei vielen präsent. Die Bilder vom Holocaust, wo die Nazis ermacht waren. Millionen von Menschen sind umgebracht worden. Quasi industriell. In Vernichtungs- und Konzentrationslager. Der Ivan Levkovic, der 1937 in der slowakischen Stadt Brešov geboren wurde, war dann ein Kind. Wo die damalige Tschechoslowakei von Deutschland annektiert wurde, hat er zuerst nichts gemerkt von dieser Feindseligkeit. Später ist er mit seiner Familie deportiert worden. Er und seine Mutter haben das Konzentrationslager Bergen-Belsen in Norddeutschland überlebt. Sein Vater und der Bruder sind ermordet worden. 1968 ist der Ivan Lefkowitz in die Schweiz gekommen und ist in Basel Professor für Chemie. Heute ist der 80-Jährige emeritiert. In den letzten Jahren hat er verschiedene Überlebende vom Holocaust dazu gebracht, ihre Geschichten aufzuschreiben und mit der Nachwelt zu teilen. Er ist einer der wenigen Überlebenden, die heute noch in der Schweiz leben. Und er kommt hier in der Ausstellung «The Last Six Holocaust Survivors» zu Wort, die ab morgen im Kornhaus Forum zu sehen ist. Der Michael Spahr hat die Geschichte von Ivan Lefkowitz aufgezeichnet. Dazwischen gibt es Klänge von jüdisch-amerikanischen Violinistin Yael Bat Shimon.
Ich stamme aus der Slowakei, Prešov. Das ist weit, weit weg von hier. Dort lebte unsere Familie in sehr guten Verhältnissen. Mein Vater war Zahnarzt, meine Mutter Pharmazeutin und ich hatte einen älteren Bruder, Paul. Meine Eltern wussten wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, die wussten ziemlich genau, was los ist in den Jahren, nachdem die Deutschen Tschechoslowakei besetzt haben. Aber ich lebte in geschützten Umgebung und ich nehme an, dass meine Eltern wollten meine Kindheit und das Kindheitsdasein nicht stören. So, ich wusste eigentlich wenig von dem, was los war. Doch kam ein Moment, wo Gefahr so groß war, dass sie mussten handeln. Und die Idee war, dass wir, nachdem man angefangen hat, wieder Deportationen vorzubereiten, hat man sich entschlossen, dass wir sollten aus Prešov, Ostslowakei, nach Budapest fahren und dort vielleicht das letzte Jahr zu verbringen. Kurz nach der Besetzung von Ungarn am 19. März 1944 hat man entschieden, dass ich soll zurückfahren nach Prešov, aber ich hatte keine gültigen Dokumente und hat man mich in ein Taubstummeninstitut getan, bis man die Dokumente für mich bereitstellen kann. Das waren die ersten schlimmen Erfahrungen, weil ich war damals achtjährig und von einem Moment auf anderen haben sich meine Erlebnisse geändert von einem relativ ruhigen Dasein in diesem Taubstummeninstitut, wo viele Kinder in einem einzigen Zimmer zusammengepfercht waren und das Ganze war für mich ziemlich unerträglich, hauptsächlich, weil ich durfte überhaupt nicht sprechen, weil ich sollte gelten für die alle anderen auch als ob ich taubstumm wäre. Dann kam Rückkehr nach Prešov mit falschen Dokumenten und kurz danach wurden wir in einem Versteck entdeckt und hat Gestapo und die slowakische sogenannte Linka Garde hat uns verhaftet und da kam die Deportation nach Ravensbrück und Bergen-Belsen. Ab diesem Moment der Deportation war alles schlimm, aber meine Mutter war es wahrscheinlich noch schlimmer, weil sie hat die ganze Tragik mehr erfasst. Ihr war klar, dass wir werden die Familie nie mehr zusammenbringen können. Und in Ravensbrück, wo wir deportiert waren, meine Mutter, ich und mein Bruder, während mein Vater blieb in Budapest. Musik. mein Bruder wurde von uns getrennt. Das Ravensbrück war ein Frauen-KZ. Aber im letzten Jahr des Krieges waren die Deutschen nicht mehr imstande, diese Trennung von Frauen und Männern, das heißt Frauenlager separat von Männerlager, aufrecht zu erhalten. So, da kamen alle deportierten Leute und die Männer wurden in einen sogenannten kleinen Männerlager gebracht. Das sage ich deswegen, weil mein Bruder, um 6 Jahre älter als ich, war 15-jährig, er wurde von uns getrennt und wir haben ihn dann nie mehr gesehen. Erst Jahrzehnte später, als ich zum ersten Mal besuchen ging, die Gedenkstätten von den KZ, haben wir erfahren, wie er zu Tode kam. Ravensbrück und Bergen-Belsen waren zwei Konzentrationslager, die waren eigentlich nicht als Vernichtungslager, es waren nicht Gaskammer, nicht so wie in Auschwitz, wo man industriell alle vergast hat. Aber hier starben die Leute deswegen, weil man wollte sie langsam oder schnell aushungern lassen. Und trotzdem, Ravensbrück war noch ein ordentlicher Lager, in Anführungszeichen ordentlich, in dem Sinne, dass wir hatten noch unsere Schlafstellen, Schlafkojen, 3x3, drei nebeneinander und drei untereinander. Wir hatten unsere Plätze. Wenn jemand starb, und es waren viele Leute täglich, die starben, viele kamen nicht mehr von den Arbeitskommandos zurück. Diese Leute hatten noch Namen. Wir wussten, der und der ist gestorben und der ist von dieser und dieser Stadt. Und wir konnten noch erzählen, oder besser zu sagen, die Erwachsenen konnten erzählen über diese Leute. Später, als Ravensbrück evakuiert wurde, angefangen hat zu evakuieren, und da haben angefangen die Todesmärsche, das führte uns durch eine lange Reise und inzwischen ein Fußmarsch nach Bergen-Belsen. Und erst dort haben wir erfasst die absolute Unmöglichkeit, überhaupt sich vorstellen, dass wir von dort lebendig rauskommen, weil schon an Ankunft, nach dem Ankunft haben wir gesehen, überall, links, rechts, vor der Baracken, drin in Baracken, Halden von Leichen, die eigentlich nicht mehr weggeschafft werden konnten. Damit habe ich gemeint diesen Vergleich Ravensbrück und Bergen-Belsen. Dann in Ravensbrück starben die Leute und wurden irgendwie begraben und wurden noch als Leichen erkannt, während hier das waren Leichen, die nicht mehr als menschliche Bestandteile waren. Das heißt, es waren aufeinander geworfene Leichen und es gab zwar dort Leichenkommandos, die sollten diese entfernen, aber das funktionierte nicht, weil die Leute, die die Toten aus den Wegen wegschaffen sollten, diese Leute selbst waren nahezu tot und viele von diesen während der Kommando, als die Leichen wegschaffen sollten, sind gestorben. Es schien aussichtslos und es war auch aussichtslos. Und die Aussichtslosigkeit war noch akzentuiert dadurch, dass ungefähr am 4., 5. April, ungefähr 10 Tage vor der Befreiung durch englische oder britische Truppen, die Deutschen haben diese KZ verlassen, die haben Wasserleitungen gesprengt, Strom abgestellt, und seit diesem Moment hatten wir nichts, kein Essen und kein Wasser. Es waren dort in der Nähe, mindestens in der Nähe unserer Baracke, war ein Feuerlöschbecken mit viel Wasser drin. Aber das Wasser war nicht mehr trinkbar, weil dort schwammen Leichen. Die Exkrementen sind ausgetreten aus diesen Leichen. Und wir wurden gewarnt und meine Mutter hat sich daran gut gehalten, dass wir sollten das Wasser nicht trinken. Und so irgendwie vegetierten wir ohne Essen, als einige Häftlinge entdeckt haben, dass Strom abgestellt wurde. Die sind über den Zaun, über die Mauer geklettert und wir dachten, sie sind weg, verschwunden. Aber viele kamen zurück mit Kartoffeln, mit roten Rüben, also kamen es zurück mit Essen, aber meine Mutter und ich waren zu schwach, etwas davon zu ergattern. Das heißt, wir blieben trotzdem, dass ein paar Leute Essen gebracht haben. Für uns gab es nichts. Wir haben noch Maximum Kartoffelschalen aus dem Boden gesammelt und diese essen können. Und da inzwischen war schon ausgebrochen die Typhusepidemie. Als nach unserer Ankunft haben wir gesehen, alle diese Halden von Leichen. Jetzt war es eigentlich noch zusätzlich, dass das innerhalb von Baracken die Leute, die neben uns lagen, die starben und dann schliefen wir in Mitte von Leichen. Am 15. April 1945 kamen die britische oder es waren amerikanische Jeeps, die Engländer erhalten haben. So, da habe ich zum ersten Mal einen Jeep gesehen und britische Soldaten. Aber diese britischen Soldaten haben gesehen, dieses Ausmaß von Zerfall in dem Lager und die haben sehr bald erfasst, dass das Erste, was wir brauchen, ist Wasser. Aber leider, Wasser war nicht vorhanden. Die mussten erst die Zisterne vorbereiten, ins Lager zu bringen. Und so die Befreiung am 15. April war für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde euphorisch. Aber dann haben wir gesehen, dass diese Autos, diese Jeeps sind wieder weg und wir blieben weiterhin ohne Wasser, ohne Essen. Aber bald danach, es dauerte fast 2 Tage und dann kamen Zisternenwagen mit genügend Wasser und wir wurden dann verpflegt und ein paar Tage später in einen speziell eingerichteten Lazarett gebracht und dort haben wir uns dann langsam erholt. Die Kinder erholen sich, wie ich im Nachhinein feststellen kann, schneller als die Erwachsenen. Das Sterben bei den Erwachsenen ging weiter. Von April bis Ende Mai starben noch vielleicht 10.000, 15.000 Leute, weil die konnten nicht mehr gerettet werden. Bei den Kindern ging es schneller aufwärts und ich habe mich auch relativ gut erholt. Und dann zu späteren Zeitpunkt, Ende Juni, Anfang Juli, durften wir uns melden für Rückreise in die Tschechoslowakei. Und diese Rückreise war für mich etwas, was mir für immer in Erinnerung bleibt, da wir fuhren durch zerstörtes Deutschland. Die Idee, oder nicht die Idee, aber der Fakt, dass wir sehen dort die große Zerstörung, hat uns mit gewisser Genugtuung erfüllt. Wir kamen in die Tschechoslowakei, kurz danach nach Hause, Preschow, dort leider, wo wir feststellen mussten, dass aus unserer Familie Lefkowitz nur meine Mutter und ich überlebt haben. Alle anderen waren tot. Dann waren verschiedene sehr traurige Erfahrungen. Die Leute sind stehen geblieben und haben uns angesprochen und haben gesagt, also sie sind zurückgekehrt, also sowas. Man hat uns gesagt, niemand kehrt zurück. Es war offen eine feindliche Einstellung, eine unangenehme Überraschung, dass von mehreren 10.000 Leuten aus, oder weiß nicht, 6.000 Leute waren Juden in Preschow, 100 Leute kamen zurück. Das war für viele Leute fast ein Affront. Aber nicht überall. Es waren auch Leute, die offen gezeigt haben, Freude. Aber es gab Antisemitismus. Wir sind relativ früh aus Preschow weggezogen nach Prag. Und für mich war es eine Erleichterung, dass ich konnte diese Gegend für immer verlassen. Es war so, dass meine Mutter, ich kann es nicht beurteilen, ob sie selbst gehofft hat, aber mir hat sie ständig versucht, Mut zu machen. Und ich nenne ein Mini-Beispiel. Meine Mutter hat mich auch in den schlimmsten Zeiten versucht zu unterrichten. Zum Lesen gab es nichts, weil ganz einfach gab es nichts zum Lesen, aber sie hat mich hauptsächlich beigebracht, Mathematik, einmal eins und alles Mögliche, was man einem Kind in diesem Alter und in diesem Zustand beibringen kann. Und da kam es ein Satz, wo sie ziemlich oft wiederholt hat: Ivan, du sollst dich das merken, das wirst du einmal noch in deinem Leben brauchen. Ich kann es nicht nachvollziehen, ob sie es absichtlich so formuliert hat, aber für mich solche Sätze, das waren Sätze der Hoffnung, weil wenn Mama sagt, das wirst du brauchen, das bedeutet, du wirst überleben. Und diese, du wirst es brauchen, war für mich so ein Motto für das, dass ich versuchte auch darüber zu denken, was wird danach sein. Aber das waren seltene Momente. Meistens, Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt konkret über Bergen-Belsen reden, dann war es so wie in einem Fieberzustand, wo man, falls Sie sich oder ein Zuhörer sich vorstellt, irgendein Zustand, wenn man ein hohes Fieber hat, so hier ging es um das, dass wir haben keine klaren Gedanken mehr. Wir haben nur gehört, dass wir atmen und am Ende war nichts mehr. Wir konnten nicht aufstehen. Wir konnten nur auf Vierer gehen. Sie können sich das so vorstellen, dass man ein paar Mal im Tag etwas Positives hört. Und selbstverständlich, wenn dann die Befreiung kam oder wir den ersten Jeep gesehen haben, da war eine große Hoffnung. Aber praktisch sofort zurückfallen in eine Apathie. Im Moment, als ich gesehen habe, dass mein Bruder von uns getrennt wurde, als Kind war ich sehr, sehr traurig. Aber dass definitiv sein wird, dass ich ihn nicht mehr sehen werde, das konnte ich mir nicht vorstellen. So wie ich lebte in falscher Hoffnung. Und sogar nach der Befreiung habe ich gefragt, meine Mutti, wann sehen wir, wo ist Palko? Man nennt ihn Palko, Pavel für Palko. Wann sehen wir Palko? Und meine Mutter hat irgendetwas gesagt. Und dann aber langsam habe ich festgestellt, dass eigentlich diese Frage, was ist mit Palko, wann sehen wir ihn wieder, das hat meiner Mutter Schmerzen bereitet, so dann habe ich aufgehört zu fragen. Langsam verschiebt sich der Gedankengang ungefähr so, dass ich sehe Holocaust in einem breiteren Zusammenhang. Das heißt, es geht nicht nur um das, was ich erlebt habe. Es geht um die industrielle Tötung. Es geht um den Ausmaß. Und deswegen sage ich etwas über einen für mich ganz wichtigen Besuch in einer Institution, die heißt ITS, International Tracing Service in Arolsen, worüber wenige Leute wissen, aber dort sind alle Namen und alle Karteikarten aus verschiedenen Konzentrationslagern und die altmodisch angeordnete Karteikarten mit all den Karteien aus verschiedenen KZ, wo man kann auch meine und von meiner Mutter und von meinem Vater und meinem Bruder sehen. Und denn, wenn man da sieht, dass es ist ein Riesenstapel von Karteikarten mit Namen Lefkowitz. Das heißt, den Nazis ist gelungen, nicht nur mir Unrecht zu tun, aber auch allen anderen Lefkowitz und allen anderen Menschen. Und da auf einmal sieht man, dass es geht nicht nur um Schicksal von ein paar Leuten, die sie imstande sind zu interviewieren, aber um eine einmalige und einzigartige Tötung, die man praktisch überhaupt nicht erfassen kann. Und das, was ich Ihnen erzähle, müssen Sie betrachten als ein Mosaikstein dessen, was in Millionenfach sich wiederholt hat. Ich, als ein von den Jüngsten, habe gesagt, wir sollen aufhören, nur hier uns unter uns zu unterhalten. Wir sollten versuchen, unsere Zeugnisse oder unsere Ereignisse auf Papier zu bringen. Und ich habe veranlasst, dass ein paar Leute es aufschreiben, ihre Erlebnisse aufschreiben. Als wir drei Hefte vorstellen dürften von drei Überlebenden, dann haben andere Leute in der Kontaktstelle Mut gefasst und die haben gesagt, dann, wenn die es geschrieben haben, dann schreiben wir es auch. Und in dem Moment, ich habe kontaktiert die in Basel, das Institut für jüdische Studien, und die waren mit meinem Projekt einverstanden und die haben jeden zukünftigen Autor einen Lektor zugewiesen, einen Student der Geschichte, und der es wünschte, konnte in Zusammenarbeit mit so einem Lektor oder Lektorin Hilfe bekommen, um die Geschichte aufzuschreiben, diesen Zyklus von zuerst 12 und dann später 15 Memoiren übergeben. Die 12 Memoiren haben wir Frau Rude Dreyfus übergeben und dann die erweiterte 15 Frau Simonetta Sommaruga, damals Präsidentin. So kam es, dass wir diesen Projekt tatsächlich beenden konnten. Es gab keine Leute mehr, die noch imstande wären, etwas zu schreiben, sodass wir können ganz sicher sagen, dass das waren wirklich die letzten Stimmen, die wir hören konnten und die wir dann auch auf Papier bringen konnten. Persönlich macht es schon etwas Angst, dass die Leute sich so leicht blenden lassen und auch diese Fake News akzeptieren, auch punkto jüdische Verwicklung in Weltpolitik. Ich bin nicht sehr glücklich darüber, aber es bleibt eine Bedrohung und die müssen wir begegnen. Und eine von diesen Möglichkeiten, diese zu begegnen, ist eben solche Gespräche, wie wir jetzt führen. Dann dieser Fakt, dass solche Bücher wie diese 15 Hefte, die wir herausgegeben haben, die werden jetzt eingesetzt in Schulen. Und es sind sehr schöne Beispiele von Schulklassen, die versuchen, sich mit der Vergangenheit so auseinanderzusetzen, dass sie lesen diese Berichte und sich gegenseitig darüber erzählen. Was kann man von den Kindern sonst erwarten?
Das ist der Holocaust-Überlebende und emeritierte Chemiker Ivan Lefkowitz aus Basel. Er wird morgen, am Donnerstag, eine Eröffnung der Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors» im Berner Kornhaus Forum dabei sein.
95,6. Rabe.
Auch zu unserer Spezialsendung zum Holocaust haben wir euch einen Filmtipp. Der Tipp kommt von Simon Schwendimann aus dem Kauerkino in Kramgasse zu Bern.
Zum Holocaust gibt es den grossen Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Das ist «Shoah» von Claude Lanzmann. Es ist eine ausführliche Dokumentation, wo die Zeugen befragt, die dann noch gelebt haben. Eine der allereindrücklichsten Szenen ist, wo ein Zeuge beschreibt, wie er ins Warschauer Ghetto gegangen ist und die Leute dort eigentlich fast verhungert waren oder verhungert. Man ist über die Tote gestiegen, man konnte sich nicht dem entziehen. Und der Zeuge selber schafft es fast nicht, all das zu sagen, aber er zwingt sich dazu. Und das ist etwas vom Eindrücklichsten, was ich kenne überhaupt in der Filmgeschichte.
Der Film «Shoah» vom Regisseur Claude Lanzmann ist über 560 Minuten lang und braucht 4 DVDs Platz. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Website rabe.ch/subkutan. Dort findest du auch die ganze Spezialsendung «Erinnerung an Holocaust» zum Nachhören. Nächste Woche gibt es wieder eine klassische Subkutan-Sendung. Dort befassen wir uns mit der Frage, warum Bodybuilding mehr Kunst als Sport ist. Und morgen, am 11. gibt es wieder ein normales Rabe-Info mit einer weiteren Folge von Serie Trump Watch. Eine heutige Spezialsendung mitgeschafft haben Martina Waldis, Zita Bauer und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.